Ja, also was ich davon gemacht habe, war halt, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit einer Wahl lassen. Wenn ich ihr sage, hier, guck mal, möchtest du dieses oder jenes T-Shirt anziehen? Und dann auch gucken, dass die Tonlage so mega freudig und ja so high-pitched irgendwie ist. So, ja, genau. Also halt ihr das Gefühl geben, hier passiert gerade was Cooles. Und das ist gar nicht schlimm, sich anzuziehen.
Herzlich willkommen zum Anziehzirkus. Wollen Sie dieses orangene T-Shirt oder das pinke? Entscheiden Sie in 3, 2, 1. Wir sind doch eigentlich alle nur Zirkusdirektoren, oder?
Ja, aber wirklich, ey. Oh. Mama halblang mit Rebecca
und Sophia.
Gute und willkommen zu dieser neuen Folge Mama Halblang. Ich bin's mal wieder, Rebecca, die hier die Moderation übernimmt und euch so ein bisschen durch die Folge führt. Das hat nämlich die gute Sophia, die hier heute vor mir sitzt, die letzten Wochen geballert und eine Moderation nach der anderen aufs Parkett gelegt, weil ich in, wie man so schön sagt, anderen Umständen war. Erst schwanger, dann Geburt und dann noch das ganz, ganz frische Wochenbett. Und jetzt bin ich mal wieder dran. Sophia ist aber hier mit am Start. Und zusammen sind wir zwei Journalistinnen, zwei Freundinnen und zwei junge Mamas. Und heute soll es um ein Thema gehen, das ihr euch ganz doll gewünscht habt, nämlich die Autonomie beziehungsweise die Trotzphase. Das habt ihr euch bei Instagram gewünscht, da könnt ihr uns folgen auf @mamahalblang.podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns auch gleich hier bei Spotify oder auf der Plattform, auf der ihr uns hört, eine ganz, ganz liebe Bewertung geben. Das hilft uns nämlich sehr und wir würden da, also ich zum Beispiel, ich sehe bei Spotify, dass wir da auch gar nicht mehr so weit weg von der 1000 sind, von den 1000 Bewertungen. Und das würde ich gerne demnächst knacken. Also wenn ihr mir diesen schmucken Gefallen tun könntet, dann wäre das ganz, ganz toll. Aber bevor wir hier uns dem Thema widmen, das wir heute geplant haben, frage ich dich erstmal, Sophia, es ist Sonntag, 13.15 Uhr, wie geht's dir? Bist du Team Rakete oder bist du Team zerquetscht?
Ja, da muss ich nicht lange nachdenken. Ich bin tatsächlich mal wieder Team zerquetscht seit langer, langer Zeit. Ich bin einfach nicht so richtig fit, mir geht's nicht so richtig gut. Ich war letzte Woche schon erkältet und mein Sohn ist auch erkältet. Und irgendwie zieht sich das einfach und will nicht so richtig weggehen. Und ja, ich komme auch schon in so ein bisschen so eine Herzstimmung. Also ich muss jetzt auch nicht mehr jeden Tag rausgehen und an See und Leute treffen. Ich bin auch zufrieden, wenn ich mir irgendwie einen heißen Tee machen kann, mich aufs Sofa kuscheln mit einer Decke und einen Film gucken. Das ist so gerade meine Mut momentan. Und wie geht's dir?
Ich schließe mich da an beim Team zerquetscht sein, wobei gerade jetzt in exakt diesem Moment geht es mir eigentlich relativ gut, aber die letzten zwei Nächte mit kleinem Säugling, Neugeborener ist er jetzt auch offiziell gar nicht mehr, schon seit einer Weile, sie werden so schnell groß, haben wir so ein bisschen den Garaus gemacht und das Ding ist aber vor allem letzte Nacht war es einfach meine eigene Schuld. Weil, ich muss mal sagen, er ist wirklich kein schlechter Schläfer, er ist wirklich ein guter Schläfer, er hat jetzt auch schon mehrere Male, ich sag jetzt mal aus Versehen, 4,5 Stunden am Stück geschlafen.
Super lange.
Ist ja quasi durchschlafen.
So lange hatte ich, glaube ich, 1,5 Jahre nicht.
So, und danach kommen dann meistens nochmal 3 Stunden, dann nochmal 3,5 oder 2. Und dann stückelt sich das so und wird immer weniger zum Morgen hin sozusagen. Und es ist halt gerade so, dass wir eigentlich abends immer in so eine krasse Cluster-Feeding-Phase kommen. Und je nachdem, wie lang die geht, weil je nachdem, wie wild unser Abend hier auch ist und er halt nicht zur Ruhe kommt und so, weil halt ein Kleinkind an dem rumspringt, das ihn dann regelmäßig weckt, zieht sich die normalerweise bis so 22, 23 Uhr, wo es dann für mich auch schon Sinn macht, mich dazuzulegen, wo ich dann auch wieder müde werde und denke so, ja, jetzt lege ich mich auch schlafen. Gestern hatte sich diese Phase, in Anführungsstrichen leider, nur bis 20, 30, 21 Uhr gezogen und danach hat der geratzt. Und ich war halt nicht müde und gleichzeitig war ich mit meinen Nerven so runter, dass ich auch gesagt habe, ich brauche jetzt eine Pause. Ich möchte jetzt meinen Körper mal lüften und hier ohne Baby auf mir drauf liegen, ohne Stillkissen auf mir drauf liegen. Du schwitzt ja auch wie Sau in der Stillzeit. Ist auch so ein Ding, womit ich nicht gerechnet hatte. Das Duschen quasi irrelevant wird. Also kannst du auch gleich sein lassen.
Man glüht wie so ein heißes Stück Kohle auch nachts immer.
Voll. Naja, und deswegen habe ich seine erste Schlafphase verpasst, habe mich natürlich gerade hinlegen wollen, als er wach geworden ist. Und habe halt seine goldene Schlafphase von diesen 4,5 Stunden verpasst. Danach gab es nochmal 3 Stunden, das war auch total cool. Aber dann war er halt erstmal 2 Stunden wach. Von 4 bis 6. Und ich dachte dann so,
so ein Pain, ey.
Ja, aber es war ja zum Glück Wochenende oder ist Wochenende. Das heißt, mein Mann ist da eingesprungen und konnte mir noch 2 Stunden Schlaf verschaffen, ohne Störung. Aber ich freue mich auch sehr auf die Wochenbettfolge und auf unsere Stillfolge, die auch noch. Das sind alles so Themen, die gerade noch, wo wir uns ja auch selber so viel unterhalten.
Ja, da gibt's auch so unendlich viel zu erzählen. Ich weiß nicht, wie lang diese beiden Folgen werden sollen, aber keine Ahnung, wo soll man da anfangen, weißt du? Wir müssen dann nochmal uns zusammensetzen und das echt strukturiert mal durchgehen, damit wir wirklich alle unsere Stories da reinpacken.
Voll.
Weil gerade Stillen haben wir ja gerade gemerkt, es ist so viel mehr als Ernährung. Es ist einfach auch soziologisch, ne? Also die Rolle, die da mit einhergeht in der Familie, ist ja so irre.
Ja.
Ja.
Also wir haben
besprechen.
Wann war das? Vor 2 Tagen oder so, wo wir echt so ein richtig intensives Gespräch über WhatsApp hatten,
ja.
wo wir uns glaube ich auch als Freundinnen und als Mama-Freundinnen nochmal ganz neu kennengelernt haben, ja. Weil ich auch meinte so, ey Sophia, ich hatte ja keine fucking Ahnung, was du im ersten Jahr mit Baby durchgemacht hast.
Ja, und ich so, oh Alter, endlich versteht mich mal jemand und sieht diesen Struggle, den ich hatte, weil ich war damit irgendwie auch total einsam immer.
Ja. Ihr merkt, wir haben da einfach noch mal viel zu erzählen. Ich muss mir auch auf jeden Fall noch mal unsere alte Stillfolge anhören für die Vorbereitung dann. Es ist ja auch schon die nächste Folge. Also sparen wir uns das vielleicht dafür, damit wir unser ganzes Pulver nicht da schon verschießen. Und starten in die heutige Folge. Es geht nämlich um die Autonomie-Trotzphase. Das habt ihr euch alle gewünscht. Ich gehe deswegen davon aus, dass ihr einfach alle gerade kleine Terroristen zu Hause habt. und einfach 2 Mamas braucht, die vor dem Mikro erzählen, so ja, uns geht es auch allen so. Ich erzähle euch ganz kurz, was euch heute erwartet. Wir würden gerne am Anfang einen kleinen Infoblog machen, wo es ganz kurz darum geht, was passiert da eigentlich bei den kleinen Mäusen im Kopf, damit wir auch sofort irgendwie die richtige Richtung für diese Folge haben, weil es soll hier nämlich auf gar keinen Fall darum gehen, dass wir irgendwie sagen, ja, Kinder verhalten sich nur, weil sie falsch erzogen wurden oder weil die Grenzen nicht richtig gesetzt werden oder weil mit den Kindern irgendwas falsch wäre, weil mit den Eltern per se irgendwas falsch wäre, sondern das ist einfach ein ganz, ganz stark entwicklungspsychologisches Thema auch. Und da wollen wir einfach am Anfang ganz kurz schon mal ein paar Mythen auflösen, bevor wir so in unsere Anekdoten einsteigen. Das wird dann so der nächste Blog sein, wo wir euch so ein bisschen erzählen, in welchen Situationen sind wir richtig an unsere Grenzen gekommen oder wo haben sich unsere Kinder in Anführungsstrichen quergestellt. Und dann am Schluss, wie sind wir damit umgegangen und haben wir vielleicht auch ganz, ganz viele Tipps und Tricks für den Alltag, wie wir selber damit umgehen können, um halt nicht jeden Tag von einer Stresssituation in die nächste zu rutschen. Und zum Schluss gibt es natürlich auch wieder die altbekannte Rausschmeißer-Fragenrunde. Und dieses Mal auch endlich wieder an Sophia.
Das ist lange her.
Sei hier nochmal extra erwähnt. So, dann bist du bereit, liebe Sophia.
Ja, leg los.
Was hast du dir denn vorgestellt unter der Autonomiephase oder Trotzphase, bevor du ein Kind hattest? Hast du daran überhaupt gedacht?
Ja, ich habe tatsächlich daran gedacht, weil ich habe ja, wie ihr alle wisst, 2 kleine Geschwister, die deutlich jünger sind als ich. Also mein Bruder ist jetzt 16 und meine kleinste Schwester ist jetzt 12, glaube ich. Und die habe ich natürlich als Babys und Kleinkinder auch miterlebt und daher kenne ich dieses Trotz- und Autonomieverhalten sehr, sehr gut und wusste auch schon ganz gut, was mich da erwarten wird.
Hat es dir dann geholfen, das zu wissen im Alltag?
Also ich wurde nicht so eiskalt davon überrascht, aber ich wusste nur, da kommt ein Sturm auf mich zu, aber wie ich mit dem Sturm umgehe, das wusste ich natürlich nicht. Also das weiß ich, glaube ich, bis heute immer noch nicht so richtig oder nicht in jeder Situation, ja. Also es erwischt einen schon, glaube ich, ganz schön eiskalt.
Perfekt. Dann ist es leider nicht so, dass einfach nur 100% Vorbereitung uns irgendwie hilft, sondern wir sitzen hier alle so ein bisschen im selben Boot. Ich habe mir angeguckt, was eigentlich bei den Kindern da passiert in der Zeit. Weil wir kennen, glaube ich, irgendwie alle die Situation, wir sind im Supermarkt und das Kind möchte irgendwas und wir sagen nein und das Kind wälzt sich schreiend auf dem Boden, als hätten wir gerade versucht, es abzustechen oder so. Und dann kommen so die Side-Eye-Blicke von irgendwelchen Omis oder so, die sagen, ja, zu meiner Zeit hätte es das nicht gegeben und insinuieren, dass es alles nur daran liegen würde, dass wir unsere Kinder nicht richtig erziehen können. Und ich wollte halt gucken, Stimmt das? Was passiert denn eigentlich bei diesen kleinen Wesen in der Zeit? In der Community, in unserer Umfrage, die wir immer machen, habt ihr abgestimmt, dass das bei euren Kids, bei den allermeisten zwischen dem ersten und zweiten Lebensjahr aufgetreten ist. Da würde ich mich erstmal anschließen, wobei ich sagen würde, eher so mit anderthalb wurde es für mich dann richtig krass. Also so in der zweiten Hälfte des zweiten Lebensjahres. Wie sieht's da bei dir aus? Wann kam das bei euch?
Also so das erste richtige Autonomieverhalten, wo es für mich dann auch schon stressig wurde, ging schon so früh los, wo er mobil wurde, so mit 5, 6 Monaten, weil ich ihn dann nicht mehr wickeln konnte. Also er ist immer weggekrabbelt beim Wickeln und ich musste dann auch diese Höschenwindeln kaufen und wirklich so hinterher hechten. Aber da hatte er natürlich noch kein richtiges Bewusstsein für sich selbst und sein Tun. Deswegen, das war so erstes Autonomieverhalten, aber so richtig diese erste Hochautonomiephase, dieses klassische Bockigwerden und Trotzen, ging auch so mit 1,5 Jahren dann los. Oder da war dann so der erste Höhepunkt.
Starten wir vielleicht mal mit dem Begriff Autonomiephase selber. Ich habe nämlich jetzt auch ganz oft gelesen, dass man eher davon abrückt, von einer Autonomiephase zu sprechen. Weil wenn es nur eine Phase wäre, dann würden wir ja irgendwann aufhören, ein autonomes Individuum zu sein. Sondern im besten Fall passiert das ja nicht. Wir wollen das ja bleiben. Wir wollen ja weiterhin unsere eigenen Entscheidungen treffen. Sondern dass man eher so Richtung Trotzphase von der Begrifflichkeit geht, weil es halt um diesen, in Anführungsstrichen, Machtkampf geht. Also um dieses, das Kind hat festgestellt, ich bin ein Ich und ich habe einen Willen und ich kann den auch durchsetzen, wenn ich möchte. Oder ich kann es wenigstens versuchen.
Aber ganz kurz, ich habe eigentlich genau das Gegenteil immer gelesen. Also eigentlich ist Trotzphase der alte Begriff und Autonomieverhalten oder Autonomiephase ist eigentlich der quasi bindungsorientierte
Begriff. Der bindungsorientierte. Ah, okay.
Genau, weil Trotzen halt irgendwie auch so eine negative Konnotation hat.
Ich finde, beides ergibt total Sinn. Ja, also voll. Auf der einen Seite, das ist trotz, du bist so trotzig oder vielleicht ist zickig auch so ein Pendant dazu im Sinne von, man stellt sich halt quer sozusagen. Aber beides macht Sinn. Genauso hat für mich Sinn ergeben, halt nicht Autonomiephase zu sagen, weil du halt tatsächlich nicht aufhörst, autonom sein zu wollen. Im Prinzip, oder die Phase geht halt dann dein ganzes Leben lang. So von dem ersten Geburtstag plus minus, bis du halt stirbst.
Ja, wobei das ja so kognitionswissenschaftlich schon irgendwie messbar ist, ne? Also dass das irgendwie zwischen dem meistens zweiten Lebensjahr und bis zum sechsten Geburtstag so ungefähr geht und dann so ein bisschen abebbt, dass das halt so diese Extremphasen hat.
Ja, genau, wobei, und da kommen wir jetzt auch gleich schon in den einen Teil, den ich eigentlich nur hier droppen möchte, bevor wir dann in die inhaltliche Folge steigen, dass er dann genau nicht damit zu tun hat, dass das Kind autonom sein möchte, sondern halt damit, wie es damit umgeht, in den Situationen zu merken, ich habe einen Willen und ich möchte, dass bestimmte Dinge so und so passieren, aber sie sind gerade nicht vereinbar mit der Realität, die ich vor mir habe. Und dieser Struggle ist dann quasi das, was bei den Kindern intern passiert, weil ich verlinke euch dann auch im Anschluss alle Quellen, die ich mir da irgendwie angeeignet habe, in den Shownotes, falls ihr es nochmal nachlesen wollt. So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass wenn wir in Situationen kommen, die wir uns anders vorgestellt haben oder die wir gerne anders hätten, also egal wie alt du jetzt bist, oder wir sprechen jetzt mal kurz von einem Erwachsenen, ja, wie das quasi dann im, ich sag jetzt mal, ausgereiften Zustand passiert. Wir kommen in eine Situation und die ist jetzt irgendwie anders, als wir uns das vorgestellt haben, anders, als wir das wollen. Wir hätten uns das irgendwie anders gewünscht. Dann löst das mal mehr, mal weniger Stress aus. Und wenn wir in dieser Stresssituation sind, dann schaltet unser Gehirn sozusagen in eine Art Notfallreaktion, weil wir denken, ganz urmenschlich sozusagen, oh, hier stimmt was nicht, könnte es mir potenziell gefährlich werden sozusagen. Wir rasten aber als erwachsene Menschen nicht jedes Mal aus, wenn das passiert, weil wir ich sage jetzt mal im durchschnittlichen Normalfall.
Also du im Berliner Stadtverkehr.
Oh ja. Wir schmeißen uns meistens nicht irgendwie auf Supermarktflure oder so, weil wir gleichzeitig gelernt haben, und das ist so der erste wichtige Schritt, das, was wir empfinden, zu benennen. Wir können sagen, ich fühle mich gerade traurig, ich fühle mich gerade wütend, ich fühle mich gerade alleingelassen, wie auch immer. Und wir im zweiten Schritt dazu in der Lage sind, diese Erfahrung, die wir gerade machen, mit vorangegangenen Erfahrungen abzugleichen und zu kontextualisieren. Und das sind zwei wichtige Eigenschaften, die Kinder noch nicht können. Das heißt, sie sind rein entwicklungspsychologisch nicht dazu in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt für mich ein lebensbedrohlicher Zustand, ja oder nein. So, das heißt, was ich damit sagen möchte, es ist vollkommen normal, dass euer Kind ausrastet, wenn es 2 Jahre alt ist oder so, weil ihr das Sandwich falsch geschnitten habt oder weil ihr erst die Socken und dann die Hose anziehen wolltet oder so. Also irgendwas, was anders ist als von der ganz normalen Routine, weil egal, ob du 2 oder 10 Jahre alt bist, 2 oder 20 Jahre alt bist, was unser Gehirn die ganze Zeit tun muss, sind Informationen zu verarbeiten und zu kontextualisieren. Ständig. Auch wenn sich alles für uns total normal anfühlt, registrieren wir ganz viele Kleinigkeiten, die wir verarbeiten müssen und die uns helfen, gerade unser Bild von Realität zu implementieren und dann dahingehend zu handeln. So. Und selbst wenn dann ein paar Kleinigkeiten mal abweichen, ist das für uns nicht schlimm. Wie gesagt, weil wir gelernt haben, das in einen gewissen Kontext zu setzen. Wir wissen, wie wir uns wann fühlen und eben irgendwann zu unterscheiden zwischen lebensbedrohlich, ja oder nein. Und genau diese Eigenschaft fehlt den Kindern. War das erstens verständlich und zweitens neu für dich, Sophia?
War total verständlich für mich und für mich war es tatsächlich nicht neu, aber ich glaube für ganz, ganz viele da draußen geht so ein kleines Lichtlein auf, warum unsere Kleinen wirklich schreien, als würden wir ihnen sonst was antun wollen, obwohl es nur um eine geschnittene Gurke geht oder um falsch angezogene Söckchen.
Ja, du hast gerade gesagt, das erste Autonomieverhalten kam schon relativ früh, aber dass so dieses Ich-Bewusstsein sozusagen dazu kam, war dann ein bisschen später. Was war denn so, hast du gerade eine Situation präsent, wo du sagst, oh ja, da war es der Fall?
Also bei uns, was dann schwierig wurde im Alltag, sind so diese klassischen Übergangsphasen. Halt dieses morgens dann fertig machen, Schuhe anziehen und das Haus verlassen oder auch auf dem Heimweg aus dem Bus aussteigen und dann zur Wohnung laufen und hochgehen. Das hat echt immer 100 Millionen Jahre gedauert und ich hatte wirklich das Gefühl, ich zerre so einen sturen Ochsen an so einer Schnur, damit es irgendwie mal einen Zentimeter vorwärts geht. Und das hat mir teilweise echt richtig hart die Nerven geraubt. Einfach dieses, ja, dass er sich einfach völlig quergestellt hat. Also wollte sich nicht anziehen, hat gelacht, wollte lieber spielen, hat sich irgendwie geweigert und das hat mich teilweise richtig ratlos zurückgelassen. Und die letzte Phase, die wir hatten, war tatsächlich so eine krasse Nein-Phase. Also mein Sohn hat morgens die Augen aufgeschlagen und ab diesem Zeitpunkt war alles Nein.
Oh Gott.
Komm, wir stehen auf und gehen ins Bad. Nein. Komm, leg dich hin, ich zieh dir eine frische Windel an. Nein. Komm, wir putzen die Zähne. Nein. Und das hat mich zeitweise auch so richtig ratlos zurückgelassen.
Das verstehe ich.
Und ich bin sehr selbstbewusst so in der Führung und wirklich nichts, gar nichts hat dann funktioniert. Und ich musste dann erstmal wieder so meine eigenen Strategien entwickeln. Und wir mussten so eigene Wege dann finden, um damit umzugehen. Und ja, irgendwann war es dann auch wieder vorbei und die nächste Phase wird auch wieder kommen.
Aber das mit dem Nein fühle ich total, wobei bei uns noch eine Komplikation dazu kam, dass zu diesem Zeitpunkt, als wir diese Nein-Phase hatten, meine Tochter den Unterschied zwischen Ja und Nein noch nicht so ganz hatte. Und das Problem war dann, wenn wir sie zum Beispiel gefragt haben, nach dem Abendessen, bist du fertig, bist du satt? Und sie Ja gesagt hat und wir daraufhin den Teller weggenommen haben, sie natürlich den Tobsuchtsanfall 9000 bekommen hat, weil was sie eigentlich sagen wollte, war, nein, ich möchte noch weiter essen. Konnte sie aber in dem Moment nicht richtig kommunizieren. Das kommt dann, finde ich, noch teilweise dazu, dass einfach diese Kleinkindkommunikation natürlich nicht die ist, wie mit einem Erwachsenen, der dir fließend sagen kann, ja, ich hätte jetzt gern das und das.
Das wäre auch zu schön. Das war gerade in den ersten Autonomiephasen so schwierig, finde ich. Mit 1,5 hat er einfach noch nicht richtig gesprochen. Und jetzt mittlerweile kann ich mich mit ihm unterhalten, aber davor war ich teilweise auch völlig ratlos und wusste nicht, naja gut, ja, was denn jetzt? Also
ja, ja.
Ja.
Und dann hast du nur eine kleine Minisituation im Alltag, wo du in dieses Rätselraten kommst, du hast einen starken Kleinkindwillen und aber noch diese sprachliche Barriere. Und wenn du da nicht den Kopf über den Händen zusammenschlägst, genau, Rebecca, die Hände über den Kopf zusammenschlägst, da weiß ich halt auch nicht. Also wir haben das zum Beispiel jetzt auch gehabt mit, weil du Übergangsphasen gesagt hast, bei uns haben wir das nicht im Sinne von, du bist jetzt angezogen und jetzt können wir endlich gehen und sie will irgendwie noch vor 3000 Sachen machen, das eigentlich eher nicht, sondern wenn sie wach geworden ist und wir sie geweckt haben, dann wollte sie samt Schlafanzug und Schlafsack und allen Kuscheltieren, die mittlerweile in ihrem Bett wohnen, wollte sie so direkt ins Wohnzimmer. Und ich hätte aber gerne diesen Zwischenstopp gehabt in ihrem Zimmer, um sie anzuziehen, um ihr die Zähne zu putzen, damit egal, was danach passiert im Wohnzimmer, egal, was sie essen möchte, egal, mit welchem Spielzeug sie spielen möchte, bevor wir gehen, sie im Grunde ready to go wäre, damit ich sie im Zweifel einfach dann schnappen kann und ich sie in die Kita bringe. Und das ging ultra lange nicht. Weil,
ja, das ist auch so eine klassische Übergangsphase.
Ja, so dieses vom Bett, wir benutzen den Wickeltisch für sie immer noch, weil sie gerade noch so drauf passt, auf den Wickeltisch, da irgendwie den Schlafsack aus und die Windel an oder gewechselt. Und dann, selbst wenn wir versucht haben, hier, du kannst ja aussuchen, was du anziehen möchtest, das nehmen wir auch so Strategien, dann einfach andere Optionen zu geben. Da kommen wir gleich noch drauf, dass ich irgendwie gesagt habe, hey, aber möchtest du dieses oder dieses T-Shirt anziehen? So, nein, es war alles bittere Tränen und Rumgeschreie und nein, ich will erst in die Küche. Und ich habe dann auch teilweise nachgegeben, weil ich mir einfach auch nicht anders zu helfen wusste, weil auch so ein bisschen den Gedanken hatte, naja, mein Gott, dann isst sie halt so erst ihr Frühstück und dann ziehe ich sie danach irgendwie in Windeseile an. Hoffentlich klappt das dann auch irgendwie, damit ich so halbwegs pünktlich bin. Aber das war so unser großer Struggle.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich mag es auch nicht gerne, wenn mein Sohn irgendwie im Schlafanzug ist. Ich finde auch, so ein Schlafanzug ist irgendwie was Sauberes. Das gehört halt ins Bett oder auf die Wickelkommode und nicht an den Esstisch. Man weiß ja dann auch immer nicht, wie viel Hunger haben die in dem Moment, irgendwie, wie unterzuckert sind die, dass die überhaupt gerade denken und gehen können. Man steckt ja immer nicht drin in diesem kleinen Menschen, und gerade wenn sie nicht sprechen können, ist man oft so ratlos. Und in diesen Übergangsphasen ist es vor allem auch eine Kombination von Grundbedürfnissen. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen informativer Input gerade, noch so eine pädagogische Grundlage. Und das muss ich jetzt auf jeden Fall dazu sagen, das ist die Pädagogik von Katja Saalfrank, bei der ich ja so eine Ausbildung gemacht habe. Und sie beschreibt das Eisbergmodell. Und da sind halt ganz, ganz unten unter der Wasseroberfläche sind die Grundbedürfnisse. Und es sind gar nicht so viele, es sind nur drei. Das ist Autonomie, Verbindung und Sicherheit. Hm. Und darüber, aber auch noch unter der Wasseroberfläche, sind die Gefühle, die dahinter stecken. Und über dem Wasser ist das, was wir sehen, das ist das Verhalten. Das heißt, in dem Beispiel meines Sohnes zum Beispiel, also wir stehen auf und ich möchte mit ihm natürlich auch direkt ins Bad anziehen, wir sind spät dran, wir wollen zur Tagesmutter, zack, zack, Windel, Schuhe anziehen, los. Ja. Es ist ihm zu schnell und ihm fehlt dann wahrscheinlich alles, ihm fehlt Autonomie, hey, ich will es selber machen, ich will selber entscheiden, du entscheidest gerade viel zu schnell, viel zu viel über mich. Dann zweitens die Verbindung, so, Mama, ich habe jetzt irgendwie stundenlang auf dich verzichtet, auch wenn wir im Bett nebeneinander lagen, aber ich will dir erstmal guten Morgen sagen, ich will vielleicht erstmal kuscheln, erstmal ein Buch lesen, irgendwie so ein bisschen im Tag ankommen. Mhm. Und auch die Sicherheit vielleicht, so, hey, was passiert jetzt? Mittlerweile weiß er natürlich, es geht zur Tagesmutter, aber wie kommen wir da hin? Fahren wir mit dem Bus, fahren wir mit dem Auto und so weiter? Wer bringt ihn? Und das hat mir halt extrem geholfen, um in diesen schwierigen Situationen mal zu checken, was könnte dahinter stecken und wie kann ich ihm da vielleicht entgegenkommen. Also mittlerweile gehen wir halt zusammen ins Bad und lesen dann ein Buch oder er darf sich ein Spielzeug aussuchen, um dann im Bad damit zu spielen. Wir gehen nicht ins Wohnzimmer, die Tür ist zu, also es wird nicht groß gespielt, sondern darf sich eine Sache aussuchen und ja, so geht's dann meistens irgendwie, aber auch nicht immer.
Das finde ich gerade aber richtig cool, dass du einfach nochmal so ein Beispiel so Stück für Stück durchgegangen bist. Muss ich hier gleich eine Stillpause einlegen, beziehungsweise einmal mit meinem Equipment umziehen?
Klingt so.
Ja, ich befürchte es. Okay, ich muss einmal kurz umziehen. Ich weiß ganz genau, was ich sagen will. Eine Sekunde.
So Umbaumusik bitte.
Die, die, die.
So Fahrstuhlmusik.
Die, die,
die.
Jetzt hat er sich gerade wieder beruhigt. Vielleicht haben wir noch 5 Minuten, bevor ich umziehen muss. Pass auf, ich sag noch schnell mal einen Satz, den ich sagen wollte.
Okay.
Ich wollte nämlich sagen, ich finde es gerade ultra cool, dass du mal so ein Beispiel komplett durchgegangen bist, was da an welcher Ecke fehlen könnte und was dann dazu führt, dass es eben mit diesem Wutanfall oder mit dem Querstellen und nicht kooperieren resultiert, um das so ein bisschen greifbar zu machen und nicht einfach zu sagen, ja, die Kinder können sich halt daran nicht orientieren, sondern an der und der Stelle fehlt das und das. Finde ich gerade richtig cool, hat mir auch nochmal ganz neu die Augen geöffnet.
Ich werde das gleich nochmal plakativer mit meinen Tipps nochmal ein bisschen plakativer vorstellen, mit ein paar mehr Situationen. Trommelwirbel.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, aber ich habe noch ein Beispiel, das ich nennen möchte, weil ich einfach, das ist für mich so komplettes Kleinkindverhalten, so dieses, was für dich vollkommen random wirkt, aber für das Kind ultra wichtig ist. In Berlin hast du ja bei, hier auf dem Bürgersteig ganz oft so einen Teil, der so Kopfsteinpflaster ist. Und dann nochmal, wo das so größere Steinplatten hintereinander sind, wodurch so eine relativ gerade Fläche entsteht und halt nicht so dieses wackelige, ja, dieser wackelige Untergrund. Und meine Tochter, wenn ich mit ihr und dem Kinderwagen für den Junior unterwegs war, wollte sie, das habe ich erst später verstanden, dass ich mit dem Kinderwagen auf dieser flachen Fläche fahre, weil das musste sein, damit sie dann auf dem Kopfsteinpflaster lauft. Ich weiß nicht warum, aber sie... Es war ihr ganz wichtig, dass ich mit dem Kinderwagen nicht diese flachere Fläche.
Ich kann es mir gut vorstellen, so bestimmte Choreografien, die dann einfach so ablaufen müssen.
Ja. So, sie hat dann auch immer, sie stand da, hat ihre Beine durchgedrückt und mit ausgestreckten Ärmchen jeder Muskel angespannt auf diese Fläche gezeigt und so.
Ich kenne das so gut, das ist so süß. Mein Sohn stellt mittlerweile die Fäuste in die Hüfte und guckt, wo ich mir auch so denke, hat er es von uns gelernt? Nein.
Ist ein kleiner wütender Rentner. So, Leute, das habe ich mir aber anders vorgestellt.
Ja, also wir lachen jetzt drüber und für uns ist es süß, aber die Kinder sind ja in dem Moment wirklich in großer Not. Ne? Die fühlen sich existenziell bedroht. Und mein Mann fängt auch manchmal echt an zu kichern und zu lachen. Und ich, der kriegt richtig Todesblicke von mir, weil... für die Kinder ist das richtig, richtig ernst. Auch, ja. Auch wenn es manchmal so witzig und niedlich ist, ja.
Oh. Also, wollen wir uns, bevor wir zu deinen ultimativen Tipps und Tricks kommen, noch einmal ganz kurz in die Community schauen, was es denn da für Situationen gab? Unbedingt. Weil vielleicht findet ihr euch da nämlich total wieder. Was mir nämlich als erstes mal ins Auge gesprungen ist, ist hier die folgende Situation. Hier hat einer geschrieben, er durfte nicht mit dem runden Pizzamesser essen. Das sind halt auch so Sachen, wo nochmal der Fakt hinzukommt, dass du ja dein Kind davor bewahren musst, sich in seinem Autonomieverhalten nicht aus Versehen selbst umzubringen oder extrem zu verletzen.
Ja, aber das ist halt auch so ein Punkt, ne? Wie cool ist so ein Pizzaroller, oder?
Ja. So Windel anziehen oder ausziehen, hattest du ja auch schon gesagt. Das haben wir auch. Wobei ich finde, das ist nochmal so ein anderes sensibles Thema mit der Windel, weil da geht es mir ja auch um die körperliche Integrität. Und ich sage ja auch, ich sage ja auch immer, wenn wir sie da berühren müssen, sage ich ja auch immer, hey, ich berühre dich da jetzt. Ich finde es auch immer super übrigens, wenn das Hebammen oder Ärzte nochmal vorher sagen, ne, so ich berühre dich jetzt, finde ich mega. So, genau dasselbe mache ich mit meiner Tochter. Und ich erkläre ihr auch immer, guck mal, der Körperteil heißt so, der Körperteil heißt so bei dir. Und niemand, absolut niemand darf dich da ohne dein Einverständnis anfassen. Auch Mama und Papa dürfen das nicht. Und fremde Leute oder Menschen außerhalb dieser Familie schon gar nicht. So, das versuche ich mal mitzugeben. Deswegen finde ich, das ist nochmal so ein, eigenes Thema, ne? Können wir auch nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. So sexuelle Aufklärung, körperliche Aufklärung, finde ich mega wichtig.
Ich folge da so einer Influencerin, kennst du die? Die hat einen riesigen Account, die ist gerade selber schwanger. Eigentlich müssen wir die in den Podcast einladen, weil es geht genau um dieses Thema. Und es ist unglaublich wichtig, zum Windeln anziehen niemals zwingen. Es ist generell zum Anziehen auch.
Ja.
Machen wir auf jeden Fall eine Folge zu.
Definitiv.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil ich dir seit ein paar Wochen folge und ich finde es echt mega gut.
Komm, muss mir mal schicken. Aber ja, finde ich, also wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann schreibt uns das gerne. mamahalblang.podcast. So, was haben wir denn hier noch, Freunde? Hier hat eine geschrieben, immer, ich verstehe die Frage nicht.
Ja, aber wenn man in so einer Phase drinsteckt, das ist echt, das ist Terror.
Wo ich hier gerade das Wort Kindersitz sehe. Meine Tochter will neuerdings auch alleine in den Kindersitz im Auto klettern. Sie kann es jetzt auch mittlerweile endlich, aber das war, bis ich verstanden habe, dass sie das möchte und ich auch selber so weit loslassen konnte, dass ich das zugelassen habe. Dass ich zugelassen habe, dass sie sich jetzt ausprobiert und ich nicht Angst hatte, dass sie rücklinks mit dem Hinterkopf auf dem Asphalt aufschlägt oder so. Das hat auch irgendwie echt gedauert.
Ja, unser Sohn klettert auch mal allein rein. Sein allerneuester Trick ist, er kann alleine den Gurt aufmachen. Ist das nicht cool? Er kann sich alleine abschnallen, ja. Wir haben letztens bei voller Fahrt das Ding aufgeknickt und meinte, Mama, auf! Und stand plötzlich im Kindersitz und dann mussten wir halt sofort rechts ranfahren.
Ach du Scheiße.
Und ihn wieder anschnallen, ja. Und dann habe ich ihm das halt ganz in Ruhe erklärt. Und also klar, man kann da dann reagieren und schimpfen und sagen, nein, und das darfst du niemals und niemals. Und natürlich ist man angefasst als Elternteil, ne? Es geht hier um die Grundsicherheit. Aber ich bin Gott sei Dank cool geblieben, habe es ihm erklärt und meinte, du darfst das alleine aufmachen, aber erst, wenn das Auto aus ist, dann darfst du alleine. Und jetzt macht das immer, sobald der Wagen steht.
Sofort voll aufklicken. Gut, dass er das auch verstanden hat.
Gott sei Dank.
Wir hatten letztens eine ähnliche Gefahrensituation, jetzt nicht im Auto, sondern an Autos. Ich war mit Kinderwagen und unserer Tochter unterwegs. Ich hatte sie gerade aus der Kita abgeholt und wir lungerten dann noch so um die Kita rum, weil wir mit einer anderen Mutter und deren Kind zum Eisessen verabredet waren. Und meine Tochter hat gerade Rennen für sich entdeckt. Also sie will immer Wettrennen mit uns machen und stellt sich noch immer so hin, so die Beine so ein bisschen gespreizt, wie so,
das,
so Sprinter.
So niedlich.
Das ist so gut.
Ich liebe das so sehr.
Und ich habe sie dann halt rennen lassen. Und normalerweise, wenn wir an eine Straße kommen, dann ist sie ja auch neben mir. Und dann sage ich immer, was machen wir an der Straße? Und dann nimmt sie halt immer schon meine Hand, weil sie weiß, über die Straße gehen wir nur an meiner Hand oder auf meinem Arm. Und sie lief und lief und lief. Und meistens zu ihr, hey, bleib stehen, da kommt eine Straße. Und sie blieb dann auch stehen, hat sich zu mir umgedreht, mich angeguckt. Und ist dann weitergelaufen.
Oh,
und das passierte so. Und ich habe halt eigentlich echt mit genug Abstand angefangen zu rufen und zu sagen, bleib stehen. Und das passierte dann so 3-4 Mal, bis sie halt wirklich nah an der Straße war. Und ich habe mir auch die Seele aus dem Leib geschrien, damit sie stehen bleibt. Also es ging in dem Moment auch nicht anders. Und ich habe sie dann auch so halb grob von der Straße, also von dem Bordstein weggezogen. Weil ich meinte, wenn ich Stopp sage, dann bleibst du stehen. Wir sind hier an der Straße, das ist super gefährlich. Ja. Ich war, ach, krieg mir der Herzrasen, wenn ich daran denke. Ne? Ich habe Todesangst gehabt in dem Moment. Das war wirklich schlimm.
Ich erinnere mich an so eine Situation, da habe ich hier bei uns auf dem Bus gewartet. Wir haben so einen großen Spielplatz gegenüber und plötzlich höre ich es schreien und brüllen. Da war mein Kleiner irgendwie ein paar Monate alt. Und eine Mutter, die ihr Kind am Arm hinter sich herschleift und in einer Tour zusammenschreit und wirklich anbrüllt, das ist die Straße, da bleibst du stehen, nie wieder darfst du alleine bleiben. Und ich dachte in dem Moment, was ist, also soll ich die Polizei und das Jugendamt irgendwie anrufen oder was ist los? Und jetzt verstehe ich aber so ein bisschen, dass sie einfach übelste Panik bekommen hat und übelst getriggert war in dem Moment. Und sie muss nicht unbedingt eine schlechte Mutter gewesen sein. Oder muss keine schlechte Mama sein, sondern ey, es gibt Situationen, da.
Ja, ich war genau diese einfach, Mutter.
Ja, da brüllt man dann einfach los, weil ja,
es ist
fuck.
Aus reiner, es war wirklich, also, das ist auch nochmal so eine Angst, die anders kickt, ne? Also das
komplett.
Ist so nicht, sie ist auf dem Klettergerüst und ich habe so ein bisschen die Sorge, so, nicht, dass sie sich jetzt vertritt und dann runterfällt oder so, sondern das ist hier eine Situation, in der sie einfach, ich will es nicht mal aussprechen, aber.
Ja, es ist einfach Lebensgefahr, ganz klar.
So, und das war, ich war genau diese Mutter. Ich glaube, es ist rund um die Kita, das ist jetzt auch nicht irgendwie ein Wohngebiet oder so, das ist eher so ein Bürogebiet.
Business District.
Genau. Und da waren jetzt auch nicht super viele Menschen, aber die in unmittelbarer Umgebung waren.
Ich glaube, da hat jemand Appetit.
ich beende kurz den Satz und dann ziehe ich wirklich um, sind auch stehen geblieben und haben mich schockiert angeguckt.
Ja.
Aber in dem Moment habe ich auch nichts anderes wahrgenommen. Ich war total im Tunnel und wollte aus dieser Situation raus. Lasst uns doch jetzt einmal ganz kurz zu den Tipps und Tricks im Alltag kommen. Es ist natürlich auch für uns mega stressig, solche Gefühle zu begleiten, damit umzugehen und nicht selber jedes Mal komplett auszurasten. Man möchte es ja im besten Fall auch verhindern, das Kind jedes Mal auch anzuschreien oder ja selbst einfach die Kontrolle zu verlieren. Und es ist ja im Alltag gar nicht so einfach. Man hat selber vielleicht nicht gut oder nicht genug geschlafen, hat einen stressigen Alltag, kommt zu spät zur Arbeit, ist darauf angewiesen, dass mal ganz kurz Dinge einfach funktionieren oder braucht einfach auch mal ganz kurz Ruhe. Also wir haben als Erwachsene da ja nicht weniger Bedürfnisse sozusagen als die Kinder, sind aber natürlich diejenigen, die in der Führung sind und die eben zurückstecken müssen. Und damit umzugehen, ist nicht ganz einfach. Sophia, du hast gerade schon angeteasert, dass du da ganz, ganz viel Input hast. Möchtest du mal erzählen, was du da für uns vorbereitet hast?
Ja, ich habe so eine kleine Tipps- und Tricks-Kiste mitgebracht. Erstmal so Tipps und Tricks, um möglichst smooth durch den Alltag zu fahren. Und dann aber auch zum Schluss einfach, wenn nichts davon funktioniert und nichts klappt und der Wutanfall einfach rausplatzt, wie ich dann damit umgehe. Und meine Tipps und Tricks sind folgende. Ich zähle die einmal kurz auf und dann werde ich die nochmal genauer ausführen. Also der erste wäre, dem Kind eine Wahl geben. Das hast du auch schon angesprochen. Der zweite Tipp, die Autonomie dort ermöglichen, wo es einfach ist. Dann der dritte Tipp, spielerisch in Verbindung bleiben. Der vierte Tipp, Sicherheit geben. Und der fünfte, einsehen, dass der Meltdown kommen wird an irgendeinem Punkt und wir ihn nicht immer verhindern und aufhalten können und wie man am besten damit umgehen kann. Genau, also zum ersten Punkt, dem Kind eine Wahl geben, hast du ja auch schon angesprochen, zwei verschiedene Outfits rauslegen, eine Hose aussuchen lassen, ein Oberteil aussuchen lassen oder auch zwei verschiedene Zahnpastasorten oder Zahnbürsten kaufen und das Kind fragen, welche es davon aussuchen möchte oder auch fragen, wo möchtest du die Windel wechseln? Das bedeutet, wir gehen in die elterliche Führung, wir entscheiden, jetzt wird die Windel gewechselt und das Kind darf entscheiden, wo, im Stehen, im Liegen, auf dem Sofa, im Bett, in der Küche oder an anderen ganz verrückten Orten. Oder soll Mama oder Papa das machen beispielsweise? Das ist, glaube ich, so der einfachste Klassiker und Schritt eins. Und das zweite wäre, Autonomie dort ermöglichen, wo es einfach ist. Das müsst ihr entscheiden, wo es euch einfach fällt. Vielleicht kocht ihr total gerne und habt Spaß, euer Kind mit einzubeziehen, helfen lassen irgendwie beim Schneiden, Schälen, irgendwas sortieren in eine Schüssel und so weiter und so fort.
Tomaten waschen oder sowas.
Genau, Tomaten waschen. Das ist auch eine schöne Aktivität. Es ist ja auch so diese Montessori-Pädagogik, hilf mir, es selbst zu tun. Oder auch beim Einkaufen das Kind mit einbeziehen. Da kann man jetzt ein totaler Streber sein und Bilder ausdrucken und laminieren und damit eine Einkaufsliste zusammenstellen oder einfach auf dem Handy irgendwie ein paar Fotos speichern und zeigen und sagen, so, das sind die Bananen, wir brauchen jetzt Bananen. Kannst du welche holen? Und das Kind wird strahlende Augen haben und sich freuen und sich auf den Weg machen, auf sein kleines Abenteuer dann die Lebensmittel zu suchen. Ist das denn etwas, was du schon im Alltag mit eingebunden hast?
Ja, also was ich davon gemacht habe, war halt das, was ich vorhin schon angesprochen habe, mit einer Wahl lassen. Wenn ich ihr sage, hier, guck mal, möchtest du dieses oder jenes T-Shirt anziehen? Und dann auch gucken, dass die Tonlage so mega freudig und ja so high-pitched Hyped. Irgendwie ist. So, ja, genau. Also halt ihr das Gefühl geben, hier passiert gerade was Cooles und das ist gar nicht schlimm, sich anzuziehen.
Herzlich willkommen zum Anziehzirkus. Wollen Sie dieses orangene T-Shirt oder das pinke? Entscheiden Sie in 3, 2, 1. Wir sind doch eigentlich alle nur Zirkusdirektoren,
ja,
oder?
Wirklich, ey. Oh. Ganz ehrlich, und was so meine letzte Vorgehensweise ist, wenn ich mir wirklich gar nicht mehr anders zu helfen weiß und ich denke, alles ist jetzt besser, als laut zu werden, dann besteche ich sie manchmal mit was Geilem zu essen. So, wenn ich jetzt will, dass sie, keine Ahnung, ich habe jetzt ist es momentan so, dass ich mit dem Kleinen sie aus der Kita abhole. Und das wird manchmal echt schon ganz schön stressig, wenn er pennt, ist alles gar kein Problem. Dann hast du zwar trotzdem 100 mehr Handgriffe, die du machen musst, aber du kriegst es hin. Aber wenn er dann schreit, weil er gestillt werden möchte oder er gerade wach wird und den Schnuller nicht nimmt und keine Ahnung, ich dann zu meiner Tochter sage, okay, wir müssen jetzt bitte nach Hause, Schatz. Es geht gerade nicht mehr anders. Guck mal, dein Bruder hat Hunger. Und selbst das wird ja eigentlich von Pädagogen irgendwie abgeraten. Also das nicht auf das Geschwisterkind zu schieben. Aber wenn ich dann sage, ja, wir müssen jetzt unbedingt nach Hause jetzt, dann sage ich so, komm, wir gehen nach Hause und dann kannst du einen Kakao trinken und Paw Patrol gucken. Dann
ja.
sagt sie so, ja. Und dann läuft sie nochmal 100 Meter, bevor ich das wiederholen muss. Und so, also.
Ja, voll okay.
Ja.
Du hast auch nur zwei Arme und mit zwei Kindern unterwegs. Ey.
Ja.
Ich will es mir gar nicht vorstellen. Da muss man richtig tief in die Trickkiste greifen, auch wenn der Trick Kakao und Paw Patrol ist.
Ja.
Genau, ich hätte noch zwei Tipps, bevor ich einmal ein bisschen darlegen würde, wie ich so einen Wutanfall moderiere. Ist eigentlich auch ein sehr guter Begriff dafür. Und zwar ein Tipp wäre noch, haben wir gerade angesprochen, spielerisch in Verbindung bleiben. In Verbindung bleiben, Verbindung, Autonomie und Sicherheit sind die Grundbedürfnisse. Und das Spiel ist ein essentieller Lebensinhalt unserer Kinder, denn so lernen sie. Und nicht umsonst heißt das Spielen in der Pädagogik von Maria Montessori auch Arbeit. Also bei Maria Montessori spielen die Kinder nicht, sondern sie arbeiten. Und unsere Kinder spielen also hauptberuflich. Das ist deren Job und das ist auch deren Sprache. Und wenn wir in der Kommunikation nicht weiterkommen, dann hilft es bei uns hier zu Hause oft, es auf die spielerische Weise zu versuchen. Ich kann mal ein Beispiel nennen. Wenn unser Sohn sich morgens nicht so gerne anziehen mag, dann ja, denke ich mir irgendwas aus und zum Beispiel habe ich ihn letztens gefragt, ob er ein kleiner Frosch ist. Also ich frage ihn, hey, bist du ein kleiner Frosch? Und er natürlich sofort drauf angesprungen, er hat das bejaht und fängt an rumzuspringen, quakend wie so ein kleiner Frosch und springt dann durch die Wohnung. Und dann habe ich ihn gefragt, kannst du in die Hose reinspringen, kleiner Frosch? Und die Challenge hat er natürlich auch sofort angenommen. Und das, was vorher unmöglich war, also hey, zieh dir jetzt die Hose an, hat er halt sofort probiert und versucht und es hat erst nicht geklappt und dann nochmal und es war halt total lustig. Oder gestern, da war er total sauer, als wir den Fernseher ausgemacht haben, weil es so langsam Richtung Mittagsschlaf gehen sollte. Und ich habe dann erst seine Gefühle gespiegelt und erklärt, das werde ich gleich im nächsten Schritt nochmal erläutern. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, wir kommen hier gerade nicht so richtig weiter. er ist müde und wir brauchen irgendwas, um jetzt so ein bisschen aus der Situation so und so rauszukommen. Und ich habe einfach eine Kissenschlacht angefangen. Und er ist sofort drauf eingegangen und fand es auch mega witzig. Und wir haben dann halt die Kissenschlacht vom Sofa ins Bett geführt und im Bett noch so ein bisschen weitergeführt. Und so haben wir halt diese Übergangsphase zwischen Sofa und Fernseher zum Bett geschafft. Und ja, hier ist halt ganz wichtig, möchte ich auch dazu sagen, es gibt nie eine One-Fits-All-Lösung. Was heute klappt, kann auch morgen total langweilig sein. Man muss in jeder Situation irgendwie neu schauen, was könnte uns gerade helfen. Und ja, es ist auch mega, mega anstrengend, dieses spielerisch in Verbindung bleiben. Und dafür brauchen wir eigentlich unser Dorf und Hilfe von Familienmitgliedern und Freunden aus unserem Dorf, mit denen wir im besten Falle im Verbund leben, was wir ja nicht tun. Rebecca, das wird auch nochmal eine eigene Folge, das Dorf.
Ja, ich merke es auch jetzt mit zwei Kindern, das ist einfach nicht artgerecht.
Ja.
Mit so wenigen Erwachsenen zwei Kinder großzuziehen. Also ja. Es müsste eigentlich, und da kommen wir halt nochmal in meiner Wochenbettfolge drauf, es müsste eigentlich immer so sein, wie in meinen ersten zwei Wochenbettwochen, dass du mindestens immer einen Erwachsenen mehr als Kinder hast.
Ja.
Also ein Kind, zwei Erwachsene, und zwar halt ständig. Nicht nur potenziell da, sondern halt immer. Und zwei Kinder, drei Erwachsene und so weiter und so weiter.
Haben wir aber nicht.
Nee, haben wir nicht.
Ja.
Haben wir nicht.
Zu dem Thema habe ich auch so endlos viele Gedanken mir schon gemacht. Da will ich jetzt nicht so viel spoilern. Dazu machen wir mal dezidiert was Eigenes. Und ich habe noch einen letzten Tipp, und zwar Sicherheit geben. Weil Grundbedürfnisse, ich kann es immer nur wiederholen, Autonomie, Verbindung und Sicherheit. Und Sicherheit, da merke ich bei meinem Sohn, dass er Sicherheit braucht, wenn er anfängt, an mir zu klammern und wenn wir außerhalb der Routine etwas machen. Beispiel, es klingelt an der Tür und plötzlich kommt seine Oma rein. Und klar, er freut sich irgendwie, Oma ist da. Und gleichzeitig denkt er, scheiße, was passiert jetzt hier? Und weiß ja auch aus der Erfahrung, wenn Oma kommt, kann das auch so bedeuten, Mama und Papa sagen Tschüss und gehen und ich klammer mich jetzt lieber an Mama fest. Das ist am sichersten. Und dann daran merke ich halt, okay, er braucht jetzt Sicherheit. Und was ich dann mache, mache ich auch gerne schon, bevor halt solche Happenings passieren, bevor wir so Trennungen haben. Ich male ihm tatsächlich einen Plan auf. Also ich nehme mir einen Stift und ein Papier und mal mir da, ich bin auch so eine Bastelmutti. Rebecca schüttelt gerade nur den Kopf. Aber es hilft und es ist wirklich notwendig. Also ohne diese Pläne kann ich mir gar nicht vorstellen, mittlerweile ihn irgendwie über Nacht auch mal abzugeben. Und ich male dann wirklich mit dem Stift so Kästchen auf, wie in so einem Comic, und dann zeichne ich da rein ganz primitive Strichmännchenzeichnungen. Beispielsweise, wir ziehen uns jetzt an, dann kommt Oma nach Hause, dann essen wir alle gemeinsam und dann sagen Mama und Papa Tschüss und fahren mit dem Auto weg. Und das male ich irgendwie so auf und erkläre das und sage ihm auch immer, wer mit ihm welches Schläfchen macht. Dann schreibe ich oder sage und male auf, Oma macht den Mittagsschlaf mit dir, Mama und Papa sind weg und wir kommen abends wieder und ich bringe dich dann ins Bett. Und das checkt er mittlerweile. Er ist jetzt 2 Jahre und 4 Monate alt. Ich mache das so, seit er ungefähr 2 ist. Und meine Schwiegermutter hat mir auch erzählt, dass er dann tatsächlich immer wieder zu diesem Plan gerannt ist und raufgeguckt hat und so erklärt hat, was passiert. Das war tatsächlich bei uns so ein Gamechanger, dass er wirklich die Sicherheit hat, wer geht wann, wer bringt mich wann ins Bett und so weiter. Was passiert hier?
Ich meine das in dem positivsten Sinne, wie es irgendwie sein kann, aber ich finde es manchmal so richtig einschüchternd, was du für eine Mutter bist, ne?
Wieso?
Alter, fängst eine Kissenschlacht an, malst irgendwelche Bilder, irgendwelche Tagespläne und ich denke mir so, Digga.
Ja, aber das ist etwas, was mein Sohn braucht, ja. Und wenn deine Tochter einfach dieses Maximum an, ich kann mir bildlich vorstellen, wann die Oma kommt und wer mich wann ins Bett bringt, wenn ihr so auch super fahrt, ist ja kein Thema, ne? Aber ja, vielleicht ist mein Sohn da auch einfach ein bisschen speziell. Das ist aus der Not herausgewachsen. Das ist nicht so, dass ich überlegt habe, wie könnte ich eine noch bessere Mutter sein und alle anderen in den Schatten stellen und hier total die Strebermutti raushängen lassen, sondern das ist aus der Not herausgewachsen tatsächlich, weil ja.
Wie gesagt, war auch im positivsten Sinne, wie auch immer, gemeint. Ja. Gar nicht im Sinne von, oh Gott, was für eine Strebermama. Ich würde mich jetzt im nächsten Schritt gerne mit dir drüber sprechen, wie wir mit diesen Situationen umgehen, wenn uns keine Lösung einfällt. Also wenn wir jetzt nicht irgendwas parat haben, weil wie du gerade schon gesagt hast, das kostet ultra viel Kraft, sich diese Lösungen auszudenken und das irgendwie bindungsorientiert umzusetzen. Und ich glaube, keiner von uns schafft das, weiß Gott, immer. Ich muss auch dazu sagen, ich merke so einen krassen Unterschied zu meiner Schwangerschaft und jetzt, dass ich als ich noch schwanger war, auf ihre Wutanfälle viel sensibler reagiert habe, als ich es jetzt tue, auch wenn ich jetzt immer noch gestresst bin, weil ich nicht richtig schlafe und so weiter. Aber das ist halt auch so ein bisschen mein Punkt. Wir haben ja eigentlich immer irgendwas, was uns vielleicht davon abhält, so die beste Version unserer selbst an dem Tag zu sein. Ja, also wir müssen dringend irgendwo hin, wir sind spät dran, wir haben schlecht oder nicht genug geschlafen, haben selber ein unfassbares Bedürfnis nach Ruhe und entspannt sein. Und dann kollidieren diese Bedürfnisse mit denen unseres Kindes. Und was machst du dann, wenn du nicht die Kraft hast, dir diese kuriosen Lösungen einfallen zu lassen, sondern eigentlich auch selber am Limit bist? Was machst du dann, um nicht komplett die Kontrolle zu verlieren oder auch rumzuschreien oder wie auch immer? Passiert das denn überhaupt? Schreist du auch dein Sohn ab und zu mal an? Also ja. Im Sinne von, passiert auch dir das mal?
Ja, habe ich ja schon in der Bindungsorientiert-Folge zugegeben und ausgemalt und erläutert, dass mir das auf jeden Fall auch passiert. Was ich manchmal auch bei mir dann so richtig fies finde, das finde ich fast fieser als einmal rumschreien, ist so dieses durchgehend genervt sein. Das finde ich so arschig von mir selber und ich kann halt manchmal nicht anders. Weißt du, wenn mein Sohn bei jedem Anliegen, so er kommt zu mir und ich verliere so, oh Mann, ey, lass mich doch einfach einmal in Ruhe, weißt du, und das so den halben Nachmittag lang, da komme ich mir schon dann auch echt wie eine richtig schlechte Mama vor. Bevor ich rumschreie oder wirklich gar nicht mehr kann, setze ich ihn auch einfach dann mal vor die Glotze und denke mir so, hey, ist friedlicher für alle. Ich weiß dann auch, dass ich, wenn wir den Fernseher wieder ausmachen, dass ich dann in aller Regel auch einen Wutanfall begleiten muss. Aber auf den bin ich vorbereitet. Bis dahin kann ich chillen. Bis dahin kann ich irgendwie ein bisschen in mein Handy glotzen, ein bisschen runterkommen. Weißt du, weil ich habe auch jeden Tag einen Arbeitstag, außer am Wochenende. Und das ist manchmal eine ganz, ganz gute Lösung so für alle, wenn mein Krafttank wirklich leer ist. Oder ich schicke Mann und Sohn einfach raus, um mal ein Stündchen durchatmen zu können. Oder ich entscheide mich selbst auch mit ihm rauszugehen, weil draußen ist es meistens alles einfacher. Nicht immer. Wenn die Batterien auf beiden Seiten schon sehr leer sind, kann das auch das Todesurteil für den Tag bedeuten.
Ja.
Ja, man muss mal so ein bisschen schauen, ne? Es gibt da auch nicht die Lösung. Da kann ich auch nicht sagen, ich habe den Dreh raus und habe das Mittel für mich gefunden. Das ist auch jeden Tag so ein bisschen was anderes. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn ihr nochmal hören wollt, wie wir damit umgehen, ob und wenn ja, wie wir unsere Kinder auch mal anschreien, denn wie Sophia gesagt hat, ja, das tun wir oder lässt sich manchmal nicht verhindern, ja. Dann checkt auch noch auf jeden Fall nochmal die bindungsorientierte Folge aus.
Da reden vor allem auch, was wir machen, wenn das passiert ist.
Genau, da reden wir da ganz, ganz viel drüber. Und das überschneidet sich jetzt auch teilweise, weil wir natürlich auch die Community befragt haben, was macht ihr in solchen Situationen? Und das, was wir auch gesagt haben in den Folgen und was ich jetzt auch nur anbringen kann, ist dieses Durchatmen. So dieses einmal kurz, wenn es die Situation erlaubt, einmal kurz Augen zumachen, einmal kurz 2, 3 tiefe Atemzüge nehmen und sich selbst so eine Mini-Mikropause einzulegen, um halt antworten zu können und nicht reagieren zu müssen. Also diesen Unterschied im Sinne von, ich reagiere nicht emotional, sondern ich antworte dir auf deine Situation. Und dann, was wir auch ganz oft sagen, aber das meistens irgendwie erst nachdem so eine Grenzüberschreitung passiert ist, wie man ist genervt und hat mal rumgeschrien oder so weiter, so dieses, die Kinder machen das ja nicht absichtlich. Sie machen das ja nicht, um dich zu ärgern oder um jetzt einfach gerade mal willentlich anstrengend zu sein, sondern sie sind einfach Kinder und sie sind so, wie sie sind. Und wie du sagst, es ist ein Ausdruck von Grundbedürfnissen. Es ist in keiner Weise irgendwas wie, ich habe mir heute vorgenommen, meine Mutter zu ärgern.
Ja. Und hinter jedem Nein steckt ja auch immer ein Ja. Also hinter jedem Nein gegen uns vermeintlich steckt ja immer ein Ja für sich selbst. Also das Kind sagt Nein, aber hat auch gleichzeitig ein Ja im Kopf. Nein. Ich will nicht, dass du die Banane aufmachst. Ja, ich will es selber machen. Ne? Also das ist halt, wir sehen immer nur das Nein, aber dahinter steckt ja auch immer ein großes Ja irgendwie.
Das hilft mir halt in der Situation nicht, weil die Situation ist emotional aufgeladen, da bist du nicht so rational, dass du dieses Referat einmal vor dir selber runterrattern kannst. Dann bist du einfach auch selber genervt davon, dass du dir denkst, meine Fresse, I'm sorry.
Ja. Ich sag's halt leider auch.
Nimm halt einfach jetzt die blöde Banane. Du isst sie doch sowieso, egal wie ich sie schäle.
Ja, bei mir ist es dann manchmal gar nicht, also bei mir ist es dann, also wenn ich wütend werde, es platzt aus mir raus. Ich sehe es leider nicht so kommen. Also in den allermeisten Situationen kann ich tief durchatmen und entspannt reagieren, aber wenn ich es nicht kann, dann merke ich es nicht kommen. Es platzt aus mir raus. Dann ist es nicht die blöde Banane, dann ist es die scheiß verfickte Banane und dann ist es auch der Müll, den mein Mann nicht runtergebracht hat und dann, weißt du, dann ist es so gleich eine ganze Hasstirade. Da hängt dann ein Riesenrattenschwanz dran. Und dann im gleichen Moment merke ich auch mal, Sophia, du bist komplett bescheuert und am Durchdrehen gerade. Ja. Komm mal klar.
Ja, ist bei mir auch so, dass ich also ich merke es dann vielleicht so 3-4 Sekunden vorher, wie es in mir hochsteigt und dann explodiert. Ist bei mir ganz genauso. Ist das nicht so, dass ich so eine langes Laufband vorher habe, auf dem ich sehen kann, da kommt die Wut angerannt. Sondern es passiert alles relativ plötzlich hintereinander. Passiert mittlerweile nicht mehr so oft gerade, aber ich habe es, finde ich, gerade nochmal durch so einen kleinen Säugling nochmal in so einer Extremform. Weil einer Zweijährigen kann ich im Zweifel auch mal erklären, hey, Schatz, kannst du bitte einmal kurz warten? Ich muss gerade diesen und jenen Handgriff machen, aber danach gebe ich dir sofort den Joghurt oder so. Und das versteht sie auch ganz oft. Und dadurch, dass sie diese Entwicklung schon gemacht hat und so diese zeitlichen Abfolgen versteht, kann ich damit schon ganz oft so Wutanfälle abwenden. Nicht immer, aber manchmal. Aber bei so einem Säugling, dem kannst du nicht erklären, hey, ich still dich in 10 Minuten, weil ich gerne mal auf Toilette gehen würde oder so.
Ja,
sondern ich muss jetzt funktionieren. Es muss jetzt passieren. Oder du hast halt 5 Minuten lang einen schreienden Säugling im Ohr, was halt auch nicht unbedingt entspannt ist.
Das ist so gnadenlos einfach.
Ja, und ich habe da gerade in den Nächten, wenn man sich so wahnsinnig einsam fühlt, was ich jetzt auch gerade wieder alles neu durchlebe, ne? Also man vergisst einfach so viel, es ist so einsam. Und ich merke, wenn ich wütend bin, dann ist meine Wut ein Ausdruck dessen, dass ich mich innerlich gegen die Situation wehre. Ich habe in dem Moment die Situation nicht angenommen oder kann sie gerade nicht annehmen, sondern wünschte so sehr, sie wäre anders, dass ich wütend wäre, weil ich nämlich zur selben Zeit weiß, ich kann gerade nicht dafür sorgen, dass es anders ist. Oder halt nur mit ganz viel emotionaler oder körperlicher Kraft. So, das war für mich schon mal so ein richtiger Keypoint, das zu verstehen, dass meine Wut eine Reaktion darauf ist, dass ich mich gegen diese Situation verwehre. Und dass es mir schon hilft, einfach in solchen Momenten einfach nur kurz zu denken, es ist gerade, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ich habe keine Macht über diese Situation. Das hat mir irgendwie total geholfen, dieser Gedanke. Und dann hat jemand in der Community geschrieben, als Tipp, das fand ich einen richtig schönen Satz, den ich auch mittlerweile schon hier und da mal anwenden konnte. Entschuldigung, ich rede hier. Richtig schöner Satz, den ich hier und da mal anwenden konnte, ist nämlich, ich bin die Ruhe in deinem Sturm. Fand ich richtig schön, weil ich fand den auch deswegen so schön, weil es den Fokus vom Kind wegnimmt und auf dich lenkt. Es ist nicht ich gegen mein Kind gegen mich, mein Kind will mir gerade was Böses in Anführungsstrichen, sondern es lenkt den Fokus auf dich. Und es hilft dir dabei, das ist auch so ein Satz, der bei uns in der Kita immer ganz oft gesagt, wenn die Kinder Grenzen überschreiten, so hauen, kratzen, beißen, wie auch immer, so bleib bitte bei dir. So, das verschiebt den Fokus auf dich und es nimmt dich kurz auch so dadurch automatisch aus der Situation raus, sodass du jetzt nicht ständig mit deinem Kind in der Interaktion bist, sondern es erlaubt dir, kurz zu dir selber zurückzukehren und zu sagen, okay, es geht eine Sekunde mal ganz kurz um mich, nämlich darum, dass ich ruhig bleibe, um dich adäquat begleiten zu können. Also ich bin die Ruhe in deinem Sturm. Es ist auch gleichzeitig nicht so eine Verneinungsformulierung, ich raste nicht aus, am Ende rastest du aus, sondern so, ich bin die Ruhe in deinem Sturm. Finde ich richtig schön. Hat mir auch,
finde ich auch super
geholfen.
Ja, werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also das ist total neu für mich und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und das rückt ja nochmal den Fokus darauf, welche Rolle ich gerade in dieser Situation habe. Was ist hier gerade meine Aufgabe? Was ist hier gerade meine Rolle?
Ja.
Ich bin die Ruhe in deinem Sturm. Das ist eine mega schöne Perspektive.
Ja, finde ich auch.
Die ganzen Tipps, die wir gerade besprochen haben, die sind dahin, wenn der Sturm dann wirklich kommt. Und der wird kommen, gerade zu Hochzeiten des Autonomieverhaltens können wir das nicht umschiffen. Und dann ist es auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das okay ist und dass wir das nicht immer aufhalten können und auch nicht immer aufhalten müssen. Der Gefühlsausbruch, der kommt. Und wenn er nicht beim Zähneputzen oder Anziehen kommt, dann kommt er, weil ich frecherweise die Eingangstür einfach aufgemacht habe und er es nicht alleine machen durfte. Und wir können dann versuchen, alles zu tun, damit das Kind nicht mehr weint. Hier, guck doch mal, ich mach noch mal zu, du kannst noch mal alleine. Aber früher oder später kommen die Gefühle. Manchmal kann man es nicht mehr rückgängig machen. Und dann ist es wichtig, dass wir da sind. Und ich kann jetzt einmal so ein bisschen Schritt für Schritt erklären, wie ich das dann in der Regel mache. Also bleiben wir beim Beispiel mit der Tür. Mein Sohn wollte die Tür alleine aufmachen. Ich war so frech und habe die Tür vor ihm aufgemacht, bevor Schande. Er überhaupt selbst konnte. Und er schreit, er ist wütend, er wirft sich auf den Boden. Ich sitze dann daneben und versuche erstmal kurz, mich selbst zu regulieren. Das heißt, ich atme tief durch und ich überlege in meinem Kopf, wie kann ich jetzt hier reagieren? Will ich das jetzt irgendwie fixen oder gehen wir da jetzt gemeinsam durch? Ich habe mich dafür entschieden, dass wir das gemeinsam hier durchgehen. Es gibt jetzt hier gerade keinen Quickfix. Und dann strecke ich in der Regel meine Hände zu ihm aus, mit den Handflächen so zu ihm und zeige ihm so, dass ich für ihn da bin. Ich bin nicht am Handy, ich verlasse nicht den Raum, sondern ich bin wirklich präsent da. Und irgendwas zu erklären, hilft hier in der Regel auch noch gar nichts, weil er ist wirklich am Toben. Er kann mir überhaupt nicht zuhören, er ist kognitiv gerade gar nicht in der Lage dazu, irgendwas aufzunehmen oder zu verarbeiten. Es ist ein System-Breakdown. Und irgendwann, wenn das so ein bisschen, wenn er Luft holt und ich das Gefühl habe, ich kann gerade so ein bisschen da irgendwie zu ihm durchdringen, dann gehe ich in die Koregulation und Spiegelung. Das heißt, ich erkläre ihm seine Gefühle und benenne die und erkläre ihm, warum er sich gerade so fühlt. Ich sage dann sowas wie, du wolltest gerade die Tür alleine aufmachen, stimmt's? Und dann nickt er meistens und weint weiter. Und dann sage ich, deshalb bist du jetzt total wütend, du bist ganz sauer, du wolltest das alleine machen. Und so mache ich das immer weiter, das kann ich wie so eine tibetanische Gebetsmühle, kann ich das 10, 20 Mal wiederholen. Und dann irgendwann frage ich, darf ich dich trösten? Und entweder fällt er mir dann schon in die Arme und lässt sich trösten oder er sagt nein und ich bleib cool. Und meistens kommt dann irgendwann so der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, komm, hey, ich tröste dich, ich nehme ihn auf den Arm, ich halte ihn und sag ihm dann, es ist okay, wenn du sauer bist, ich wollte dich nicht ärgern, es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass du das alleine machen wolltest. Komm, wir finden irgendwie eine Lösung, magst du es nochmal versuchen oder irgendwie sowas, je nachdem, welche Situation. Oder erklär ihm einfach, warum es gerade auch nicht ging. Ich sag dann so, hey, es ist gefährlich, es ist eine Straße, hier ist Stopp. So, und da gibt es auch keine Alternative, das ist so. Das ist so einmal so ein kleiner Durchlauf, der das vielleicht ein bisschen greifbarer macht. Ganz, ganz, ganz oft geht es nicht darum, nochmal zu erklären, warum ich Nein gesagt habe oder warum der Fernseher jetzt ausgemacht werden muss. Und dann ganz oft, das ist wirklich Gefühle nochmal benennen. Du bist jetzt sauer, weil du darfst nicht mehr ferngucken. Ne, du bist ganz traurig, du guckst so gerne Fernsehen. Oft hilft das schon und reicht.
Das finde ich gerade richtig cool, weil ich glaube, so der erste Impuls ganz oft, wenn das Kind dann weint, ist vielleicht auch auf den Arm zu nehmen und es irgendwie ja so ein bisschen fester am Arm zu wollen, einfach für das Kind da zu sein, ist, glaube ich, so der erste Impuls. Genauso wie man ja auch früher seinen Säugling sofort auf den Arm genommen hat, um es zu beruhigen. Aber ganz oft wollen viele Kinder das gar nicht. Sofort auf den Arm, sofort irgendwie diese körperliche Nähe, sondern meine Tochter ist zum Beispiel so. Also wenn sie es möchte, dann streckt sie einem die Arme entgegen, aber ganz oft schmeißt sie sich dann irgendwie aufs Sofa und legt sich dann dahin und muss erstmal so selber klarkommen. Und wenn ich sie dann in Anführungsstrichen dazu zwingen würde, sie auf den Arm zu nehmen, dann würden wir uns in so einer Kaskade nur weiter steigern. Und es würde überhaupt nicht funktionieren, sondern sie braucht dann erstmal so ihren Raum und kommt dann irgendwann von sich aus, im Sinne von, sie guckt mich dann an und ich weiß dann, okay, sie ist jetzt wieder empfänglich für das, was ich sage. Und das mit dem, was du noch gesagt hast, finde ich auch richtig gut, mit dem Gefühle benennen. Weil das Ganze hat, das habe ich auch gelesen, nochmal so einen pädagogischen Hintergrund, dass dadurch, dass du das Gefühl benennst, die Kinder auch automatisch nicht nur die Erfahrung machen, oh, es ist blöd, dass ich jetzt die Tür nicht aufmachen konnte, sondern wissen, das ist Wut, das ist Frustration. Ja. Und dadurch in Zukunft besser lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, weil sie erkennen und benennen können und dann irgendwann im späteren Leben wissen, okay, und lösen kann ich jetzt dieses Gefühl durch diese und jene Strategie. Das ist irgendwie ganz, ganz wichtig mit dem Gefühle benennen. Dass sie wissen, ja, was da mit ihrem Körper gerade passiert.
Genau, oder es darf auch einfach erstmal da sein, ne? Man muss das Gefühl nicht sofort wegmachen.
Ja.
Und er darf wütend sein, er darf traurig sein. Und wir sind halt in dem Moment auch einfach das Arschloch, ne? Wir haben gesagt, der Fernseher wird jetzt ausgemacht. Oder wir haben gesagt, jetzt anziehen und raus, obwohl das Kind eigentlich noch gar keine Lust hatte. Und Faden verloren. Ach so, und es ist mega cool, mein Sohn kann einfach schon zwei Gefühle benennen und das ist Angst und traurig. Hm. Wenn er Angst hat, kann er das sagen und wenn er traurig ist, kann er das sagen. Und ich finde es richtig, richtig berührend, muss ich sagen. Das macht mich richtig emotional, dass er das schon kann.
Fragst du ihn dann, bist du gerade traurig? Und dann sagt er ja oder nein oder sagt er, ich bin traurig?
Nee, er sagt das selber. Okay. Er sagt, ich traurig.
Okay.
Oder er sagt, ich Angst.
Ja, so traurig hatten wir auch letztens. Also sie kann es nicht selber benennen, aber ich habe sie gefragt. Ist auch nochmal so eine Sache mit dem Geschwisterding, weil...
Ja, das...
Ja?
Ja, da machen wir eine eigene Folge zu, auf jeden Fall. Was ich gerade noch sagen wollte, ist, diese Welt der Gefühle ist für die Kinder, muss man sich vorstellen, wie als wenn wir einfach irgendwo im Urwald abgeworfen werden, so ohne Fallschirm, und dann müssen wir da überleben. Das ist eine Welt, die wir nicht kennen, mit Gefahren, die wir nicht kennen, mit Geräuschen, Gerüchen und sowas, die wir nicht kennen. Und so ist für die Kinder die Welt der Gefühle. Sie finden sich da einfach noch nicht zurecht, sie können sie nicht benennen. Sie wissen nicht, was da plötzlich mit ihnen passiert, fühlen sich fremd im eigenen Körper vielleicht. Und ja, da brauchen sie Orientierung und einen Anker. Und oft müssen wir gar nicht viel machen und gar nicht viel Lösungen anbieten, sondern einfach da sein.
Ich habe auch gelesen mal, das habe ich noch nicht so richtig ausprobiert, aber ich würde es gerne mal machen. Im Grunde genau das, was du gesagt hast. Aber wenn wir dann das benennen, was da gerade passiert ist, so, oh, du wolltest die Tür selber aufmachen und bist jetzt wütend deswegen oder so, das dann nicht in einem relativ ruhigen Yoga-Tonfall zu sagen, weil das Kind nur noch mehr aufwühlt, sondern halt auch, jetzt logischerweise nicht das Kind anschreien, sondern halt auch in so einem, ich sag jetzt mal, gespielt verärgerten Tonfall das sagen, so, oh Mann, du wolltest die Tür aufmachen, oder? Ja, ich weiß, das finde ich, weiß ich nicht, habe ich nicht gecheckt oder so. Sondern halt auch so ein bisschen diese gespielte Emotion in die Stimme reinlegen, um so auch nochmal, nicht nur verbal, sondern auch in der Tonlage das Gefühl zu spiegeln. Weil so jedenfalls, so wie ich das gelesen hatte, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn du da so ruhig mit so einem Yoga-Tonfall rangehst, ist das im Grunde so, als würde, wenn jetzt du sauer bist wegen irgendwas, als würde ich dir dann sagen, ja, komm mal runter. Wo du auch denken würdest, so, ey.
Ich glaube, das kommt so ein bisschen aufs Alter des Kindes drauf an. Also ich glaube, dass bei Kleinkindern noch nicht so wichtig ist, aber wenn die Kinder so ein bisschen älter werden, dann fühlen die sich, oder das habe ich jedenfalls gelesen, fühlen sich dann verarscht, wenn man halt so einen auf
Superpädagogen
gemacht.
Ja.
Und ich habe das aber selber auch schon mal ganz intuitiv gemacht, dass ich gesagt habe, du fandst das jetzt richtig blöd, ne?
Ja.
Und er dann so genickt und ich so, Mama ist richtig blöd gerade, oder? Und er dann so genickt, ne? Und es kriegt so eine ganz eigene Dynamik. Und das, glaube ich, ist bei älteren Kindern richtig cool, wenn man dann ja dann nochmal so eine andere Energie reinkriegt.
Ja, ich würde irgendwie intuitiv sagen, vielleicht in einem Alter zwischen 1,5 und 3. Und danach wird's vielleicht wirklich so, dass die Kinder sagen, ey, du schauspielerst gerade, oder? So, komm.
Ja. Ich glaube, so zwischen 3 und 5 oder so kann man da, glaube ich, anders rangehen. Ich weiß es nicht, da bin ich nicht ausgebildet. Ich bin für Kleinkinder ausgebildet. Aber ja, Grundschule, glaube ich. Ich glaube, das ist so das Grundschulalter dann. Ab 5, 6.
Stopp. Also ich würde eher sagen, bei kleineren Kindern das auch in der Tonlage zu spiegeln, weil es dann einfacher ist für sie zu verstehen, welche Emotionen wir gerade benennen wollen. Und je älter das Kind ist, desto eher versteht es ja, Mama fühlt ja aber gerade keine Wut. Mama ist ja selber gerade nicht wütend, weil ich die Tür nicht aufmachen konnte und sich dann verarscht fühlt. Verstehst du?
Ja, nee. Ach so. Nee, das, was ich eher gelesen habe oder wie ich das verstanden habe, ist, dass dass Kleinkinder da noch gar nicht so einen Unterschied machen. Und dass Grundschulkinder dann schon so denken, boah, Alter, verarsch mich doch nicht mit deiner Yoga-Stimme.
Ach so. Aber schreibt uns vielleicht mal, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Das ist auch nur was ich random anders gelesen hatte.
Das ist auch, ja, ihr braucht euch auch nichts von dem, was wir erzählen, am Ende zu Herzen nehmen und könnt eure völlig eigenen Strategien finden.
Aber es erschien für mich erstmal logisch, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, ja klar, wenn ich sauer bin und dann jemand auf mich zukommt und mir entweder sofort eine Lösung anbieten möchte oder mir sagt, okay, Rebecca, entspann dich einfach mal. Nichts davon hilft, sondern ich möchte ja erstmal jemanden, der meine Emotionen teilt. Ich möchte ja erstmal jemanden, der sagt so, ey, ja, finde ich auch, ist ja echt ärgerlich, tut mir voll leid, dass dir das passiert ist oder so. Und dann im nächsten Schritt, okay, komm, wir entspannen uns jetzt mal, wir gucken mal, wie wir die Situation lösen können. Also ja, bei gut, mir bis heute noch so, weißt du?
Du hast gerade gesagt, du willst niemanden, der eine Lösung anbietet oder was war das Zweite? Wie man eine Lösung anbietet.
Oder sagt, entspann dich mal.
Genau, aber weder das eine noch das andere habe ich ja gerade beschrieben in meinem Beispiel, sondern es war ja wirklich nur Gefühle spiegeln und benennen. Es war ja nichts anderes. Das ist ja keine Lösung.
Nein,
und
war auch gar nicht konträr zu deiner Erzählung, sondern nur zu, also damit wollte ich nicht sagen, irgendwas wäre jetzt von dem falsch, was du gesagt hast, sondern nur zu dem, was ich gelesen hatte, mit, wenn man dann diese Tonlage mit reinbringt, für den Fall, dass man es getan hat, dass es dann halt nicht in diese Richtung geht, von wegen, dass man sagen würde, als Pendant, entspann dich mal. Verstehst du, was ich meine? Also, ich wollte nur sagen, bei mir ist es ja bis heute dann so, dass ich dann eher kurz jemanden brauche, der ganz kurz meine Gefühle spiegelt.
Ach so,
und wir erst im nächsten Schritt, weißt du?
Ja, safe, man kennt das doch, man ruft eine beste Freundin an und sagt, du willst nicht glauben, was mir halt passiert ist. Der und der war so blöd zu mir und da will man nicht, dass jemand irgendwie sagt, so, ja, ich verstehe gerade, du hast da auf jeden Fall ein Bedürfnis nach Autonomie und Verbindung und Sicherheit. So, man will sagen, dass die sagt, wow, krass, was für ein Arschloch, ey, ciao.
Genau, ja, genau
ja,
so.
Verstehe ich. Ja, ich bin super gespannt, wie es dann mit einem älteren Kind wird. Im Grundschulalter, da kommt ja die Wackelzahnpubertät, so wird das gerne genannt.
Ja.
Und da werde ich dann höchstwahrscheinlich nochmal eine extra Ausbildung für machen.
Und wenn ich schiff weiterhin so meinen Weg durchs Unbekannte. Nee, hast du denn noch was? Was so jetzt gerade, weil ich habe das Gefühl, diese Aufnahme war ultra wild. Ihr wisst es natürlich alle nicht, aber wir hatten irgendwie 300 technische Probleme, haben 3 Kinder, die wir irgendwie jonglieren müssen insgesamt. Es war einfach eine absolut wilde Aufnahme. Und deswegen hoffe ich, dass ihr aus dieser Folge irgendwas mitgenommen habt, weil ich gerade auch schon wieder vergessen habe, was wir am Anfang der Folge gesagt haben.
Nein, das ist, wenn man die Moderation inne hat, manchmal hat man dann Angst, irgendwie den Staffelstab verloren zu haben. Aber wir schneiden das alles so wunderbar zusammen, das wird überhaupt nicht auffallen.
Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr ganz, ganz viel aus der Folge mitgenommen habt und wenn nicht, dass ihr euch wenigstens gehört und gesehen gefühlt habt durch verschiedene Situationen, die wir heute durchgegangen sind. Es waren am Ende auch mehr, als wir uns so notiert hatten, aber man kommt dann so in den Flow irgendwann, ne?
Ja.
So, Sophia. Deswegen, hast du noch was Thematisches oder soll ich hier jetzt mal die Folge dem Ende... Machen wir mal einen Strich drunter. Sehr gut. Dann wie gesagt, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen, euch hat's gefallen. Wir versuchen vielleicht das noch hinten dran, jetzt trotz einem Kind mehr in dieser ganzen Mama-Halblang-Familie unseren Rhythmus beizubehalten. Das hat jetzt mit dieser Folge direkt nicht geklappt. Es sind jetzt 3 Wochen zwischen den Folgen gewesen, aber bei uns ruckelt sich eben auch noch alles ein. Also habt da vielleicht ein bisschen Nachsicht, wobei ich weiß ja durch eure Nachrichten, ihr seid die beste Community der Welt und wir bekommen nur Verständnis von euch. Großes Dankeschön auch dafür.
Liebe.
Dass ihr da nicht noch Druck aufbaut oder so. Aber wie gesagt, wir lieben das ja auch sehr, was wir hier machen. Deswegen sitzen wir auch hier, obwohl der Tag vorher schon so wild war. Und wollen halt unser Podcast-Baby nicht verkümmern lassen. Deswegen ist, nur damit ihr es mal gehört habt, unsere Motivation ist da, unseren normalen 2-Wochen-Rhythmus jetzt wieder aufzunehmen. Das heißt, ich hoffe, dass ihr unser Still-Update, wenn ihr das hört, dann auch direkt in 2 Wochen haben werdet. So, und bevor ich aber euch entlasse und dich entlasse, liebe Sophia, kommt ja hier noch die Rauschmeister-Fragenrunde. Mhm. Bist du bereit? Endlich wieder eine Rauschmeister-Fragenrunde an dich.
Born ready.
Sehr gut. Auch ein Streit, den ich immer wieder online sehe, ist, pass auf, wenn du dir Müsli machst, erst das Müsli in die Schüssel oder erst die Milch?
Erst das Müsli.
Okay, du bist ein normaler Mensch, finde ich gut. So, weil andersrum.
Genau.
Was sind das für Leute?
Erst das Müsli, dann die Milch. Und wenn man dann noch Milch übrig hat ohne Müsli, darf man ein bisschen Müsli oben raufschütten. Das ist erlaubt.
Okay, wenn noch so ein bisschen Milch übrig ist, dann trinke ich die meistens aus der Packung. Das ist auch so.
Auch gut. Ja, kann man machen.
So mein. Dann gucke ich so, sieht mich gerade jemand links, rechts? Nein? Okay, schnell weggeäxt. Und dann
only God can judge me.
So sieht's aus. Und ich hatte eigentlich eine andere Frage als 2. Frage vorbereitet. Mhm. Aber weil wir gerade so einen Moment hatten, muss ich jetzt leider meine Frage ändern. Nämlich, ich liebe es auch bei Comedians, wenn ich mir die im Fernsehen angucke oder wie auch immer. Ich liebe so Voice Impressions oder so Akzente nachmachen und so. Oder nicht mal Akzente, sondern Dialekte. Welche Dialekte kannst du? Und ich möchte von jedem Einzelnen ein Beispiel haben.
Oh, das ist so böse von dir. Also Also ich behaupte, dass ich ein bisschen hamburgerisch sprechen kann. Weißt du, wenn wir oben im Norden immer der am Wasser sitzen, ne, zieht auch mal eine steife Brise durch, du. Fliegt mir fast das Fischbrötchen aus der Hand.
Ich bin kein Hamburger, aber ich würde sagen, das lasse ich durchgehen.
Genau. Berlinern kann ich natürlich erst rein, das habe ich, glaube ich, hier schon des Öfteren bewiesen. Dann, ich habe auch vorhin ein bisschen gesächselt hier in der Aufnahme, da hast du dich auch schon so richtig weggehauen. Das ist tatsächlich irgendetwas, ich weiß gar nicht, warum ich das so gut kann. Vielleicht kann ich es auch gar nicht so gut und mache das einfach nur richtig falsch alles immer noch.
Ah, ich liebe es. Alle fühlen sich jetzt so mega beleidigt, so ganz Deutschland, die Folge hört so, wir meinen das nicht böse, I'm sorry.
Okay, ich habe einen mega trockenen Mund, aber ich verzichte jetzt drauf, noch mehr Sprudelapfelschorle zu trinken. Im Rheinland, mein Junge, da fällt man auch gerne mal mit dem Fahrrad, ne? Das ist dem Rebecca sein Fahrrad, weil da unten auf der Straße steht, Junge.
liebe ich alles.
Oh, ich glaube, aus dem Süden kann ich nichts. Ich glaube, bayerisch, kann ich so, hessisch? Warte mal, hessisch. Nee, da bin ich nicht so ganz dir sicher. Bayerisch? Nee, das traue ich mich jetzt nicht, da blamiere ich mich. Noch mehr, als ich es jetzt schon getan habe. Reicht das?
Das reicht.
Ansonsten so Russisch, weil so Deutsch mit russischer Akzent kann ich auch ein bisschen. Haben wir heute Kaviar und Champagner und Wodka auf den Tisch stehen, haben wir Gäste eingeladen, kommen sie alle vorbei, trinken mit uns eine Wodka.
So, wir verneigen uns alle vor Sophia, wir machen hier einen kleinen...
Don't get me started. Ich kann noch mehr. Endlich fragt mich mal jemand. Nee, bald mehr.
Ich habe das Gefühl, entweder kannst du sowas oder du kannst es halt nicht. So, es ist nichts, was du irgendwie so richtig lernen kannst. Irgendwie hast du so einen Spin dafür oder nicht.
Ja, die richtige Frage ist eigentlich, bist du bereit, dich vor der ganzen Welt komplett zu blamieren oder nicht?
Das stimmt. Okay, aber ich entlasse dich mit einer total schönen Frage, die so ein bisschen Frieden wieder reinbringt. Wie, du hast vorhin schon angesprochen, du bist jetzt eigentlich so im Herbstmodus, bin ich auch, aber wir hatten ja auch so einen richtigen Sommerbreak so zwischendurch, wo es nur geregnet hat und irgendwie 18 Grad war nur. Jetzt sind die Temperaturen wieder hochgegangen, jetzt gerade wieder runter. Auf jeden Fall sind wir, glaube ich, alle bereit für Herbst. So bei Starbucks gibt's auch wieder den Dingsbums.
Pumpkin Spice. Lappuccino.
Wie sieht denn, erstmal bist du mehr so Team Herbst oder Team Winter? Das muss ich zuerst wissen.
Team Herbst, 100%.
Okay. Wie sieht denn für dich ein schöner Herbstabend aus?
Ein schöner Herbstabend. Auf jeden Fall ein langer Spaziergang durch den Schlosspark. Und bei dem Spaziergang ist auch ganz wichtig, warum ich den Herbst so liebe. Ich trage einen Trenchcoat, mein absolut liebstes Kleidungsstück. Wirft man sich über, egal über welches Outfit, auch wenn es ein Jogginganzug ist. Man sieht damit einfach... Angezogen aus.
Ja.
Genau, dann habe ich eine coole Mütze auf und eine schöne Sonnenbrille, weil die Sonne scheint noch so, geht so langsam unter, es ist warm oder halt nicht heiß, sondern so, ne, lau. Ausgedehnter Spaziergang, dann auch gerne noch einen Kaffee irgendwo trinken. Man fängt so ein bisschen an zu frösteln und sagt so, komm, wir machen uns auf den Heimweg. Und dann natürlich auf die Couch kuscheln, Pizza aus dem Ofen oder irgendwas zu essen bestellen, Tee trinken und dann die Lieblingssendung gucken. Am besten irgendeine Serie, die man so richtig bingen kann. Also wo man so Ende findet. Wo man weiß, man hat am nächsten Tag noch was zum Weitergucken. Dann am besten so am nächsten Tag, Sonntag beim Frühstück schon anfangen weiter zu klotzen. Das ist so der perfekte Abend.
Das ist das Geilste. Oh ja. Oh Gott, ich fühle so sehr. Oh. Hoffen wir mal, ich für meinen Teil hoffe jedenfalls, dass der Herbst jetzt kommt und wir das alles umsetzen können und dass auch unsere Knirpse uns das machen lassen. Aber ich habe so viel zu erzählen, ich habe so viele Gedanken. Ich freue mich einfach auch wirklich jetzt, dass wir unsere Podcast-Game wieder aufnehmen. Ich habe wirklich, ich bin motiviert, ich habe Lust, ich habe auch so viel zu teilen mit euch und liebe einfach, dass hier diesen Podcast...
Eigentlich geht's jetzt erst richtig los, oder?
Schon so ein bisschen. Es geht nochmal neu los.
Es geht nochmal komplett neu los.
Ja, es ist irgendwie nochmal... Ja, aber es ist auch wirklich so, weil ich jetzt auch, haben wir immer so ein bisschen rumgewitzelt. Ich weiß, es ist einfach mein letztes Kind hier, so 110%, so da gibt's keine Spielereien mehr. Und das sind einfach nochmal so ganz viele Gedanken, die ich hier zu teilen habe. Und jetzt ist mein Kinderwunsch ist einfach fucking abgeschlossen mit 28. Das heißt, da kommt jetzt quasi nichts Neues dazu in dem Sinne, keine neue, krasse, große Veränderung. Das heißt, ich habe wirklich das Gefühl, es geht jetzt erst so richtig los, weil meine Mutterschaft im Sinne von, muss ich mich da nochmal neu finden, halt einfach abgeschlossen ist. Es ist einfach jetzt so fertig und jetzt kann ich mich voll und ganz dem Leben, wie es vor mir liegt, widmen und bin einfach ready für die nächsten Folgen.
Mama halblang Staffel 2 und ihr seid mit dabei.
Ja.
Wobei, wir machen das so ein bisschen random mit den Staffeln, habe ich auch das Gefühl.
Echt? Haben wir schon jemals eine zweite aufgemacht?
Ja.
Nein.
Doch, nachdem wir ein Jahr alt geworden sind mit dem Podcast, ach so, haben wir inoffiziell gesagt, die zweite Staffel fängt an.
Ja, aber inhaltlich passt das eher jetzt, oder?
Inhaltlich eher jetzt, wobei ich auch, und das sehe ich so ein bisschen, irgendeiner hat uns damals geschrieben, hey, ich fände das irgendwie ganz cool, wenn ihr das machen würdet wie andere Podcasts, dass es mit der neuen Staffel auch so ein neues Coverbild gibt und so, und fühle ich auf der einen Seite voll und auf der anderen Seite weiß gerade nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll.
Und ja, stimmt schon.
Feier unser Cover auch einfach immer noch
ich
sehr.
Ich finde es richtig geil.
Das ist halt so. Anyway, ich glaube, wir beenden das Ganze hier jetzt einmal ganz kurz. Wir müssen zu unseren Kids zurückkehren. War eine richtig coole Folge, auch wenn sie wild war.
Ja, mega schön mit dir gewesen, mein Rebecca-Lein. Hab dich lieb.
Dito. In 2 Wochen, hoffentlich, voraussichtlich, sehen wir uns dann wieder mit einem Still-Update. Da haben wir, wie wir vorhin schon angeteasert haben, ganz viel zu erzählen, ganz viel neu aufzurollen.
Ich glaube, es ist kein Update, es ist die große Stillfolge.
Es ist die große Stillfolge.
Das macht Stillen mit mir.
Ja, ja, fuck ja. So, auf dieser Note.
Es wird kaum um Ernährung gehen, sondern eher um Mutterschaft 2.0, Hardcore Level 9000.
Es wird nicht darum gehen, Kind nimmt gut zu und trinkt irgendwie gut, sondern um wie dieses Stillen mit unserem Kopf umgeht. So, jetzt aber, Freunde der Sonne, ich wünsche euch was. Mach mal halblang, okay? Tüdelü.